Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die deutsche Wirtschaft schrumpft weiter. Besonders schwer haben es derzeit die energieintensiven Industrien wie etwa die Chemiebranche. Deutschland ist Europas größte Chemienation, auch international kann sie sich behaupten. Aber wie lange noch? Die Chemieindustrie ist Basis unseres Erfolgs. Das sagte auch Bundeskanzler Olaf Scholz vor wenigen Wochen auf der Verbandstagung der Chemie- und Pharmabranche in Berlin. Doch was wird für den Erhalt dieses Erfolgs getan? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jörg Schierholz. Er ist Berater im Bereich Pharma, Medizin und Chemietechnik und er hat die Veranstaltung auch verfolgt. Schönen guten Tag, Herr Schierholz.
Ich grüße Sie.
Herr Schierholz, was wurde auf dem Gipfel Mitte September besprochen? Also was waren die Kernthemen?
Im Prinzip, also das, was wir auch aus den Wirtschaftsseiten, auch der großen Medien hören, ist ja die gesamte Industrie, also die produzierende Industrie, seit Jahren in wirtschaftlichen Problemen. Also wir haben in der Autoindustrie ein Produktionsminus seit 2018 von ca. 25%. Die Chemiebranche liegt in einer ähnlichen Größenordnung. Und das liegt nicht nur daran, dass die Konjunktur außerhalb Deutschlands oder Europa etwas schleppend verläuft. Das liegt also vor allem am Standort selber. Und vor diesem Meeting gab es ein Schreiben vom Verband der chemischen Industrie. Man könnte auch sagen, ein Brandbrief, in dem die gesamten Probleme nochmal aufgeführt wurden und es wurde dringend um eine Regelung gebeten. Und deswegen gab es dieses Treffen. Bei diesem Treffen war Herr Scholz zugegen, aber auch Herr Merz. Und beide sind sehr interessant. Also erstmal das, was besprochen wurde, wie es besprochen wurde und auch die Kleinigkeiten, die man dann später herausfiltern kann, wie es nun weitergeht mit der produzierenden, energieintensiven Wirtschaft in Deutschland.
Schauen wir doch nochmal konkret auf die Forderungen der Chemiebranche. Also mit welcher Stimmung und welchen Forderungen sind die Vertreter dieser Industrie dann angereist?
Naja, wir haben ja jetzt circa ein Produktionsniveau vom Jahre 2005. Und wir haben, was wir ja alle wissen, deutlich zu hohe Energiepreise. Und das Hauptanliegen war die Reduktion der Energiepreise. Dazu gehört aber im weiteren Sinne auch Rohstoffe wie das Erdgas. Das Erdgas ist essentiell für die Chemie und auch für die Landwirtschaft. Ich gehe darauf später vielleicht nochmal ein. Und natürlich die Punkte wie Deregulierung oder Regulierung. Also Sie müssen wissen, dass es einen Green Deal gibt, bei dem auch die Vertreter der Chemieindustrie dabei waren. Dieser Green Deal umfasst ein kleines Handbüchlein. Das sind ungefähr 20 Mal die Bibel, also mit 17.000 Seiten plus entsprechenden Nebenvermerken, wie etwas zu regeln ist, um alles grün und CO2-frei zu machen. Ja, und gleichzeitig haben wir noch das Lieferkettengesetz, welches eigentlich jeden Hersteller dazu zwingt, also die Vorprodukte genau zu analysieren, ob die auch entsprechend ethischen Kriterien genügen und umweltfreundlich sind etc. und auch die Vor- und Vorprodukte zu prüfen. Das ergibt natürlich einen Stellenzuwachs, der allerdings nicht im Produktionsbereich liegt, sondern im Verwaltungsbereich und teuer ist und langsam ist und eigentlich letztendlich, wenn man das durchzieht, tödlich ist. Und davon wollte man weg. Nächster Punkt, der aber nicht, was mich auch wundert, nicht so richtig besprochen wurde, ist die neue Regelung, die 2026 umgesetzt werden soll, dass letztendlich nur noch produziert werden soll, wenn Sonne scheint und Wind weht. Das heißt also, eine Industrie, die hocheffizient, und die deutsche Industrie ist immer noch hocheffizient, eigentlich von morgens bis abends produziert, müsste dann eben warten, bis die Sonne scheint oder ein Windrädchen sich dreht. Ja, und wer ein bisschen Grundlagen in der Schule hatte zu irgendwelchen Prozessen oder mal in der Fabrik gearbeitet hat, da weiß, das ist Selbstmord. Ja. Und selbst Professor Sinn spricht bei solchen Dingen von Harakiri-Wirtschaft. Ja, und das waren eben die Hauptforderungen. Und Herr Scholz hat eine wohl ganz freundliche Rede gehalten, dass er die Probleme verstanden hat, endlich mal nach vielen Jahren. Und dass man jetzt auch mit einem Wumms dann vorangehen möchte. Ja, und letztendlich hat er das, was ja die gut bezahlten CEOs immer gerne haben, hat er ja auch Subventionen versprochen. Das ist ja das Interessante bei solchen Treffen. Letztendlich, ja, will man ja auch Geld vom Staat. Deswegen ist man ja auch nicht so laut bei den ganzen Problemen, die wir haben.
Vielleicht kann ich da ganz kurz einhaken. Diese Wumms- und Doppelwumms-Geschichten des Kanzlers, die kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Aber Scholz, der hat ja auch betont, dass Deutschland beispielsweise mehr in Forschung und Entwicklung investiert habe als jedes andere Land Europas. Was hat er denn dann jetzt nochmal konkret versprochen?
Naja, also es gibt ja permanent Forschungsprogramme, die sind aber extrem kleinteilig. Und also ich selber habe früher, vor 20, 25 Jahren, auch etliche solcher Programme mitbetrieben. Das heißt also, es war ein irrer Bürokratieaufwand, extrem starke Kontrollen bei dem, was man macht, relativ wenig Geld. Und wenn man mal irgendwas hatte, was zukunftsfähig ist, dann gibt es kein Geld mehr. Also das ist das Grundproblem bei der Förderung. Es gibt natürlich Förderungen, die auch durchaus nennenswert sind. Also ich nenne zum Beispiel die 450 Millionen, die BioNTech bekommen hatte, als man eigentlich schon den Impfstoff produziert hatte und man unbedingt was machen wollte. Und dann hat man nicht die kleinen Unternehmen, die hier in Deutschland auch eigene Produktentwicklungen hatten, gefördert, sondern die beiden großen, CureVac und BioNTech, hat dann fast eine halbe Milliarde gekriegt. Dafür hat man die Preise um 50% erhöht, dann später beim Impfstoff. Also sowas hat man schon gemacht und bei sowas ist man ja auch mit Sicherheit führend. Der Punkt ist natürlich der, das ist alles Zahlenspielerei. Wir sind mit 85 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Land in Europa. Und natürlich wird insgesamt mehr investiert, als ein Land wie Dänemark es macht. Ja, aber Dänemark hat pro Kopf beispielsweise sehr viel höhere Investitionen. Holland hat höhere Investitionen. Ganz Nordeuropa macht mehr. Im Pharma-, Chemie- und Medizintechnikbereich ist Belgien gar nicht schlecht. Und solche Statistiken kann man lesen, aber die findet man nur in Spezialblättern. Also das ist nicht Mainstream. Also letztendlich hat er nicht ganz Unrecht, aber im Vergleich zur Größe des Landes und auch zur Stellung der Industrie, wir haben ja immer noch viel Industrie, im Verhältnis zu England beispielsweise oder zu Frankreich ist es wenig.
Gab es denn dann am Ende des Gipfels ganz konkrete Vereinbarungen oder Angebote von Scholz an die Chemiebranche?
Ja. Die Subvention der Energiekosten wird weitergeführt. Das war ja das Hauptanliegen. Man ist aber damit trotzdem immer noch zu teuer. Das Zweite ist, man hat ja einen Fachkräftemangel, obwohl die Arbeitslosenzahlen steigen. Da hat man gesagt, ja, da holen wir noch ganz viel ausländische Fachkräfte hierher. Das versprechen wir euch, ganz sicher. Dann zur Regulation hat Scholz gesagt, ja, wir wissen ja alle, wenn die Regelungen aus Brüssel kommen, die natürlich zum größten Teil in Deutschland mitentwickelt wurden und mitbetrieben wurden, die werden in Deutschland nochmal härter umgesetzt. Das wollen wir umkehren. Wir wollen es so machen wie in Europa und das ist ja schon eine Entlastung. Eigentlich spricht er von einer sehr starken Belastung. Das ist immer noch eine Belastung. Also, dass also dieses Lieferkettengesetz entscheidend entschärft wird, davon hat er nicht gesprochen, sondern nur, dass es dann eben so gemacht wird, will man mal gucken, wie in anderen Ländern. Ja. Ansonsten würde man salomonisch mehr für Forschung und Entwicklung machen, aber konkret, wirklich konkret war es nicht. Also es fehlt ja auch das Geld. Also wir wissen ja die Haushaltsprobleme und wo soll das herkommen?
Nun haben Sie gesagt, dass ja auch CDU-Chef Friedrich Merz anwesend war bei diesem Gipfel. Er ist ein sehr aussichtsreicher Kandidat, um im kommenden Jahr Bundeskanzler zu werden in Deutschland. Wo hat er sich denn in seiner Argumentation und möglicherweise auch in Versprechen von Olaf Scholz unterschieden?
Na gut, also er ist eigentlich ein ganz guter Analytiker. Dadurch, dass er ja sehr viele Jahre für Deutschland, für BlackRock zuständig war, da kann man auch analytisch denken. Man kann ja da von der Tätigkeit halten, was man möchte, aber das kann er. Ist auch ein guter Redner und er hat dieses kleinteilige Agieren mit diesen Bürokratiereduktionen natürlich nicht gelobt, sondern das eben als kleinteilig bezeichnet und lange nicht ausreichend. Damit hat er selbstverständlich völlig recht. Die Frage ist bloß, ob die CDU dann, wenn sie dann später mal an die Regierung kommen sollte, da tatsächlich was umsetzt und nicht mit Frau Leyen im Green Deal. Und es gibt ja jetzt seit Februar auch einen Industriedeal. Einfach nur so weitermacht wie bisher und die Probleme einfach verschleppt werden. Das zweite schöne Bonmot von ihm war zur Energieversorgung. Da sagte er, dass also tatsächlich die Atomkraft in Deutschland irreversibel verschwunden ist. Irreversibel, ja, das kommt nie wieder. Und er sagte aber daraufhin, es gibt ja Hoffnung, also wir wären bereit, also von der CDU aus, dann im Ausland Atomkraftanlagen mitzufinanzieren und dann würden wir von denen dann den Strom importieren. Hm. Ja, das ist das grüne Paradies.
Glauben Sie denn, dass sich dies mit einer neuen Regierung ändern könnte? Also klar, die Atomenergie, wenn es schon Friedrich Merz sagt, wird nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Viele, die auch von Ihnen bereits angesprochenen Maßnahmen, kommen ja aber auch aus der EU, aus Brüssel selbst. Also hat denn da überhaupt eine Bundesregierung dann, selbst wenn sie anders aufgestellt ist als aktuell, die rot-gelb-grüne Koalition, die Möglichkeit, all das nochmal zu ändern?
Ja, das sieht man doch daran, dass die böse Kernkraft, ich meine, wir müssen ja wissen, die Kernspaltung wurde ja in Deutschland erfunden, das waren ja alles Nazis, ne, zu der Zeit, Ende der 30er Jahre, und das ist ja klar, dass man sowas in Deutschland nicht dann nutzen kann. Ja, wenn die anderen Länder das machen, dann hat man ja das reingewaschen und die machen das, und letztendlich hat Macron ja dafür gesorgt, dass die böse Kernkraft auf einmal grün wird. Ja, da geht doch was. Ja, und auch was die Autoindustrie betrifft und das Verbrennerverbot, da sind auch die Franzosen nicht unbedingt glücklich, dass der Rest ihrer Autoindustrie dann auch abgewickelt wird. Die sind auch dagegen. Also der Macron kann sich mit Sicherheit besser durchsetzen als ein Deutscher, wobei es ja so ist, dass deutsche Auslandspolitik ja daran beruht, dass man für die anderen etwas tut. Und ja, das ist dann später im Interesse des eigenen Landes, aber nicht direkt für das eigene Land. Dann wären wir ja bei Trump und sonstigen Populisten. Also Macron macht das. In Nordeuropa werden neue Kernkraftwerke gebaut. Ja, und das wird dann eben dazu führen, dass die Industrie dorthin geht. Und das findet ja jetzt schon statt. Die Umfragen von diesem VCI-Brief, die haben ja ergeben, dass 40% der Unternehmen verlagern wollen. So einen Wert gab es seit 1949 nicht. Und dass eben dort tatsächlich auch Deutschland wieder Exportnation wird, aber Export der eigenen Industrie. Und Deutschland wird auch ein Wirtschaftswunder erzeugen, allerdings im Ausland. Kann man gut finden, ja. Und dann muss man eins noch sehen. In der Vergangenheit war es immer so, dass Deutschland aufgrund seiner starken industriellen Basis als zu stark für Europa empfunden wurde. Das haben viele SPD-Politiker immer gesagt. Also ich habe ein langes, gutes Gedächtnis, ich weiß das noch. Joschka Fischer sprach immer davon, dass dieses Land zu stark und zu fleißig wäre für andere. Das muss geändert werden, weil ansonsten gäbe es Krieg. Ja? Also das hört sich jetzt ein bisschen drastisch an, aber das war immer so die Stimmlage von Rot-Grün. Ja, und jetzt ist man eben auf dem Weg, das zu entschärfen und das Problem zu lösen. Also die Chemie geht in den Teilen, die energieintensiv sind. Also die BASF baut Stück für Stück hocheffiziente Anlagen ab, verkauft die an US-amerikanische Investoren, die diese Anlagen dann wiederum teuer verkaufen und dann irgendwo anders aufstellen. Ja, das macht aber auch LANXESS, das macht Covestro, das macht die ehemalige Hülz AG. Ja, das machen alle, die hier noch richtig Chemie machen, die bringen die Sachen weg, die hier einfach Verluste fahren.
Also das heißt, in welche Richtung steuert die Chemiebranche gerade, wenn der politische Kurs genauso in die Richtung weiterfährt, wie er aktuell gesteuert wird?
Also diese schönen Flächen, wie Korrektiv sie als Hitzeplattformen zur Erhitzung des Planeten bezeichnet hat, also wie die 10 Quadratkilometer Chemiefläche in Ludwigshafen, die werden reduziert und möglicherweise dann verschwinden. Ja, damit wird das größte Verbundwerk, chemische Verbundwerk der Welt, verschwinden. Man hat aber ja die Lösung. Das Gleiche wird ja im Moment aufgebaut in China. 1:1. Und gleichzeitig wird auch in den USA investiert, wird in Südamerika investiert, in Asien investiert. Also die Investitionen gehen noch viel, viel stärker als früher ins Ausland. Im Inland wird investiert in dem Bereich, wie man eben die Sachen abkoppelt.
Also um es mit den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck zu sagen, die Industrie ist nicht weg, sie ist dann halt nur woanders. Eine Einschätzung war das von Dr. Jörg Schierholz. Er ist Berater im Bereich Pharma, Medizin und Chemietechnik und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Herzlichen Dank.